Frau Kutscher, wie hat sich denn die Arbeit und die Aufgabe von der Internetplattform Decoder seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, also so seit Ende Februar, verändert?
Also unsere Aufgabe hat sich gar nicht unbedingt verändert. Also unser Motto ist ja Belarus und Russland entschlüsseln. Das heißt, es geht bei uns nach wie vor darum, Diskurse und Narrative einzuordnen und zu analysieren. Also auch offizielle Diskurse, auch den Propagandadiskurs natürlich. Und das tun wir auch auf Decoder und zwar mit Hilfe auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und wir bringen eben auch die unabhängigen Stimmen aus Belarus und Russland ins Deutsche, wie Sie ja schon gesagt haben. Der Unterschied ist eben, dass wir jetzt eine ganz andere Medienlandschaft vorfinden und wir uns jetzt, sage ich mal, eher auf die, ich nenne sie jetzt mal Partisanenmedien in diesem Informationskrieg stützen. Und es sind eben im Moment vor allem Social Media oder auch Exilmedien oder auch kleinere Medien im Land selber, die eben trotz Blockade weitermachen.
Und dann schauen wir mal auf die russische aktuelle Medienlandschaft. Das Regime scheint ja, so sieht es gerade aus, den Kampf gegen die Pressefreiheit zu gewinnen, zumindest gegen die großen Pressen wie die Novaya Gazeta als letzte unabhängige Zeitung. Die hat nun den Betrieb eingestellt, solange der Ukraine-Krieg andauert. Das wurde diese Woche bekannt. Sie haben gerade gesagt, Sie gucken da eher oder nehmen eher auch oder können nur noch Nachrichten so von Partisanenmedien aufnehmen. Wie sieht denn da die russische Medienlandschaft unter diesen Restriktionen, die verhangen wurden, nun auf? Also wo findet man denn unabhängige Informationen aktuell noch, wenn zum Beispiel diese so bedeutende Zeitung nun auch nicht mehr erscheint?
Ja, also genau wie Sie sagen, also mit der Novaya ist quasi die letzte Bastion der unabhängigen Berichterstattung in Russland gefallen. Und man muss sich eben bewusst machen, dass dieser Krieg auch ein Informationskrieg ist und der richtet sich im Land selbst auch gegen die, die für die Wahrheit kämpfen. Und das sind eben die unabhängigen Medien und die haben das natürlich sehr früh gespürt. Also schon Anfang März trat ein Gesetz in Kraft, das Sie vorhin auch erwähnt haben, das neue Mediengesetz. Demnach darf nur noch gemäß offizieller Quellen berichtet werden. Das heißt zum Beispiel, dass man diesen Krieg auch nicht Krieg nennen darf, sondern militärische Spezialoperation. Und bei Falschinformationen drohen da bis zu 15 Jahren Haft. Da wurden viele Medien blockiert. Im Anfang März auch zum Beispiel der unabhängige Fernsehsender Dosht, der dann daraufhin die Arbeit einstellte. Einzelne Mitarbeiter von Dosht haben aus Sorge um die eigene Sicherheit das Land verlassen. Auch Echo Moskwe war so ein Leuchtturm, ein Radiosender, den es also schon seit den 1990er Jahren gibt, der echt von Millionen Menschen gehört wurde, auch von der kremlnahen Elite, der wurde geschlossen. Viele weitere Online-Medien wurden blockiert. Also das heißt, man kann sie aus Russland nicht mehr aufrufen. Manche davon machen weiter, andere haben die Arbeit eingestellt. Es haben insgesamt mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten das Land verlassen. Also das heißt, wo wir vor ein paar Jahren noch eine, ja, ich sag mal, Nische, aber sehr lebendige Nische unterschiedlicher unabhängiger Medien hatten, die auch immer schon unter gewissem Druck standen und vor allem im vergangenen Jahr auch schon deutlichen Repressionen ausgesetzt waren. Aber diese Nische hatten wir noch und da erleben wir jetzt so einen Kahlschlag, kann man sagen. Also der Staat will die Kontrolle über den Informationsraum, er will die Deutungshoheit und setzt das ganz massiv durch. Und deswegen, also diese Nische der unabhängigen Berichterstattung, die ist geschlossen und jetzt geht es für die Medien eben darum, ja, Partisanentechniken, sag ich mal, zu entwickeln. Also die nennen sich nicht selber so, ich spreche von so Partisanentechniken. Und das heißt eben zum einen, dass man auf Social Media zurückgreift, also zum Beispiel auf Facebook, obwohl das in Russland auch blockiert ist, oder auch Telegram. Bei Telegram ist allerdings immer die Befürchtung, wie lange hält da der Gründer, der ja auch russischer Exilant ist, Pavel Durov, wie lange hält der noch durch? Also die Medienbehörde versucht auch Telegram massiv unter Druck zu setzen. Dann YouTube spielt eine wichtige Rolle. Da gibt es sehr populäre Kanäle, sowohl von Journalisten, die noch im Land sind, also zum Beispiel Echo Moskwe hat quasi die ganze Sendung auf YouTube umgezogen, aber auch aus dem Exil heraus, also der Chefredakteur von Dosht, Tichon Zyatko, der hat da jetzt einen YouTube-Kanal aufgebaut. Also das ist so eine neue Entwicklung und YouTube ist in Russland noch nicht blockiert. Also es wurde zwar immer wieder damit gedroht, aber es wurde noch nicht blockiert, wahrscheinlich weil auch ja, gewisse Kreml-nahe Journalisten da populäre Kanäle haben und auch Behörden, Ministerien und so weiter. Dann viele setzen auch auf Newsletter, also die Infos werden über Newsletter verteilt und ja, und man muss sicher jetzt auch damit rechnen, dass es eben mehr und mehr Exilmedien geben wird. Und die User selber werden auch zu kleinen Partisanen, sage ich mal, also weil sie eben, um bestimmte Medien noch konsumieren zu können, VPN runterladen müssen. Und das muss man natürlich proaktiv machen. Man muss auch die richtigen Anbieter finden, weil von Russland aus kann man mit russischen Karten nicht bei jedem Anbieter bezahlen und so weiter. Ja, also insofern, das sind so die Medien und die Möglichkeiten, die jetzt im Moment so aufpoppen.
Decoder als ein nun deutschsprachig betriebenes Medium im Internet, ja, hat sich vorgenommen, Sie haben es selbst gerade auch gesagt, Russland und Belarus zu entschlüsseln. Und so findet man auf Decoder selbst auch zahlreiche Artikel natürlich zur aktuellen Situation, sehr viele Analysen und auch über eben ja eine Analyse der russischen Medienlandschaft sehr weit hinausgehend. Und was man da auch findet, sind so FAQs, so Fragen wie, kann man den Krieg beenden, wo Sie so Fragen, die man sich so schnell zusammengetragen haben. Wie funktioniert eigentlich so diese Arbeit bei Decoder? Bekommen Sie von russischsprachigen JournalistInnen Artikel, die Sie übersetzen? Recherchieren Sie selber? Wie verstehen Sie sozusagen Ihren Auftrag aktuell, diese Entschlüsselung von Russland und Belarus weiter voranzutreiben?
Ja, also wie Sie sagen, es gibt diese FAQs, die entstehen zusammen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und wir übersetzen eben weiterhin aus belarussischen und russischen Medien, vor allem zum Teil jetzt auch aus ukrainischen. Das ist eben die Besonderheit von Decoder von Anfang an, also das besondere Konzept, das auch von unserem Gründer kommt, von Martin Groß, dass wir eben ja so eine Dekodiermaschine anschmeißen und die besteht aus diesen Übersetzungen, aus kuratierten Medieninhalten. Das heißt, wir lesen Medien, also jetzt eben vermehrt auch Social Media und lesen damit und gucken, welche Beiträge werden besonders diskutiert oder kommentiert, welche sind besonders spannend, vielleicht auch für ein deutschsprachiges Zielpublikum, um zu verstehen, was da gerade los ist. Wir sammeln solche Stücke und diskutieren dann in der Planjorka, also in der Redaktionssitzung, was wir daraus auswählen. Und schon immer arbeiten wir eben auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen. Da ist eben der Wunsch, auch dieses Wissen, was in den Instituten sitzt, so eine breitere Öffentlichkeit zu tragen. Und diese FAQs, die Sie angesprochen haben, da haben eben meine Kollegen gezielt Fragen gesammelt und die dann bestimmten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gestellt, die sich eben mit solchen Thematiken beschäftigen. Und dieses Entschlüsseln, das heißt eben auch das Einordnen bestimmter Diskurse, wie wir es auch in dem FAQ Nummer 1 machen, wo wir zum Beispiel erklären, warum spricht Putin jetzt von Entnazifizierung oder von Genozid, an welche Diskurse in Russland selbst knüpft er da eventuell an und auf welchem Boden fällt das?
Und wenn Sie so über das Einordnen bestimmter Diskurse sprechen, was ist Ihr Eindruck, wie gerade die ja nicht russische, sondern die Medienlandschaft vom Rest der Welt oder eben auch die deutschsprachige Medienlandschaft gerade auch arbeitet zu dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und ja inwiefern auch in der Beobachtung dessen, wo verortet sich da auch nochmal Decoder in einer Ergänzung oder durchaus auch vielleicht in einer Korrektur von manchem Verständnis, wie die Diskurse in oder über Russland geführt werden?
Wir verstehen uns tatsächlich als Ergänzung, insofern als es uns darum geht, eben die Stimmen aus dem Land selber hörbar zu machen und eben Wissenschaftsdiskurse zugänglich zu machen. Und wir haben natürlich den Luxus, auch abseits von solchen Aufmerksamkeitsphasen, wie es sie jetzt gibt, hintergründig über diese Länder zu informieren. Also, dass wir eben die ganze Zeit aus Russland und Belarus berichten können und ja, vielleicht auch die Geschichte dieser Länder, die bestimmten Diskurse, die ja auch jetzt wieder bemüht werden und so, auch schon beleuchten, bevor sie dann politisch virulent werden und so weiter. Also das ist sicher ein Vorteil von Decoder, dass wir halt den Platz haben, fortwährend zu berichten, auch abseits irgendwelcher ja aktuellen, jetzt gerade sehr schrecklichen Ereignisse. Was ich vielleicht noch ergänzen würde zu der Partisanenentwicklung, die ich beschrieben habe. Die große Frage jetzt, also die sich natürlich auch für uns in gewisser Weise stellt, weil wir ja die Medien einordnen, aus denen wir übersetzen. Die große Frage ist, was kommt im Land selber noch an von diesem Mediendiskurs? Und das ist eben echt schwer zu messen. Also weil man auch bei VPN ja nicht ablesen kann, woher die User kommen. Es ist schwierig überhaupt, also es braucht so ein proaktives Suchen der Leute und eine Recherche, wie komme ich da jetzt überhaupt an diese Informationen ran, die blockiert sind. Also man muss versuchen, sich VPN überhaupt erstmal runterzuladen. Es geht nicht immer mit russischer Karte und so weiter. Das heißt, die Leserzahlen brechen bestimmt ein bei vielen unabhängigen Medien, die noch weiterarbeiten, weil nicht jeder hat VPN und so weiter. Und dann stellt man zum Beispiel auch auf Facebook fest, also Meta ist ja für extremistisch erklärt worden in Russland, also die Dachorganisation, zu der Facebook und Instagram gehören. Und die User, also die Follower auf Facebook sind jetzt sehr zurückhaltend mit Likes zum Beispiel oder damit bestimmte Posts zu teilen, auch aus Angst eben dafür belangt werden zu können. Also schon in der Vergangenheit, also noch vor Beginn des russischen Angriffskriegs, gab es in Russland immer wieder Strafen wegen Likes oder auch wegen Retweets zum Beispiel auf Twitter oder einfach, da gab es entsprechend schwammig formulierte Gesetze gegen Falschinformation und Hassrede, die dann auch eben sehr selektiv und willkürlich eingesetzt wurden und da wurden immer wieder User belangt, weil sie irgendwas geliked hatten oder geteilt hatten, was als ja, Falschinformation eben galt. Und insofern ist es für die Medien sehr schwer geworden, überhaupt abzulesen, wen sie noch erreichen mit ihren Posts und mit ihren Artikeln und so, vor allem da sie für die eben blockiert sind. Und auch was Umfragen angeht, also wie will man jetzt so ein Leserverhalten überhaupt ermitteln oder überhaupt Stimmungsbilder, also auch wenn es jetzt um die Zustimmung zum Krieg geht oder so, das ist eben in autoritären Systemen sehr schwierig, weil die Leute ja nicht frei sprechen. Also der Soziologe Grigori Judin hat schon mal darauf hingewiesen, dass es meistens so ist in autoritären Systemen, dass die Leute das antworten bei Umfragen, von dem sie denken, dass sie es antworten sollen. Also sie wiederholen das, was sie am Abend vorher in den Nachrichten gehört haben. Da geht es ja nicht um freie Meinungsäußerung, sondern man hat ja Angst, dass man belangt wird für das, was man da offen und ehrlich sagt. Und so sagt man halt das, von dem man weiß, dass es opportun ist. Aber ob das wirklich unbedingt die Meinung der Leute ist oder auch wenn sie jetzt zu ihrem Leseverhalten gefragt würden, da gingen in den letzten Jahren die Zahlen massiv hoch, wenn es um Social Media oder Internet als erste Informationsquelle ging. Ob man das jetzt immer noch so herausfinden könnte, das wage ich zu bezweifeln. Und das ist halt jetzt die große Frage und die Herausforderung, wie kann man durch diesen schweren Propagandateppich, der sich da gerade in Russland über das Land legt, überhaupt durchdringen mit diesen Partisanenmethoden.